Heute also Teil 2. Hörgerät einstellen. Also besser hätte ich meine Lesebrille mitgebracht, weil ein Hörgerät brauche ich noch nicht, aber eine Lesebrille schon. Aber ein was habe ich schon gelernt über Hörgeräte. Man muss frühzeitig damit anfangen. Denn es geht nicht nur um das eigene Gehör, die Funktionsfähigkeit der Knochen. Es geht vor allem um die Verarbeitung im Gehirn. Wenn ein Mensch mit Hörproblemen zu spät auf ein Hörgerät umsteigt, hilft ihm das nichts mehr, weil er nicht mehr von seiner Gedächtnisleistung her den Vordergrund vom Hintergrund trennen kann. Und schuld ist am Ende immer der Hörakustiker und nicht der Senior, der einfach 10 Jahre zu spät angefangen hat, sich um das Problem zu kümmern. Das ist ein wunderbarer Einstieg zur Schriftbetrachtung. Da kann es nämlich auch sein, dass ich zu spät anfange und dann sind die anderen schuld, dass es nicht funktioniert. Das muss aber gar nicht so sein. Das Evangelium heute bietet wunderbare Bilder an, um zu verstehen, wie das geht. Dass ein Christ mit der Bibel anfängt zu beten, mit der Bibel eine Beziehung zu ihm bekommt, der die ganze Ewigkeit ausfüllen wird, Jesus Christus. Fangen wir an. Beginnen wir, die Szene zu bereiten. Jesus nimmt seine Jünger mit sich auf einen hohen Berg. Er nimmt sie nicht mit sich. Im Text heißt es, er trägt sie nach oben, Anaphero. Aha, der Beginn eines Gebetes ist also keine Quälerei und nichts, was ich aus mir selbst tun kann, sondern Jesus möchte mich hochtragen. Deswegen ist das Beste, mit einem Kreuzzeichen zu beginnen, zu sagen, lieber Jesus, hilf mir, komm, Heiliger Geist, erschließe mir das Wort, das ich jetzt lese. Und er wird seine Verheißung wahrmachen und sie nach oben tragen. Dann werden sie feststellen, dass sie mit Jesus alleine sind, wie es im Text heißt. Oder eine kleine Gruppe, Petrus, Jakobus, Johannes. Im Regelfall macht man eine Schriftbetrachtung alleine, man kann sie aber auch in einer kleinen Gruppe machen. Aber es ist eine ganz intime, individuelle Zwiesprache in einem geschützten Raum zwischen mir und Jesus. Es braucht eine gewisse Zeit, diesen Berg hochzukommen. Man kann nicht einfach mal 3 Minuten hochspringen und wieder runter. Wer sich wirklich betend mit der Heiligen Schrift auseinandersetzt, sollte eine gewisse Zeit reservieren und dafür auch einen Wecker stellen. Bei mir persönlich ist das eine halbe Stunde. Ich muss gar nicht anfangen, die Bibelstelle zu betrachten unter einer halben Stunde, weil erst dann beginnt der Geist in meinem Herzen zu arbeiten. Das ist die Zeit des Aufstiegs, die ich so brauche. Und es empfiehlt sich, auch alles andere dafür zu bereiten. Schalten Sie Störungen aus. Eine schöne Ecke im Haus, vielleicht ein Kreuz, eine Kerze, eine angenehme Atmosphäre. Handy aus, Glocke aus, Familie informieren oder bitter für die Eulen in unserer Gesellschaft. Meistens ist tatsächlich der frühe Morgen die beste Gebetszeit. Am Morgen hat man so viel Offenheit für Gott, wie es am Abend im Regelfall nicht mehr gelingt. Zumindest sind mir noch ganz wenige Menschen begegnet, die wirklich am Abend noch einmal eine echte Gebetszeit, eine echte Zeit der Stille finden. Da ist zu viel los, wenn nicht schon in meinem Kopf. Die Szene, der Raum ist bereitet. Und dann ist Zeit für den Text. Lassen wir den Text sprechen. Ich empfehle, den Text im Zusammenhang langsam laut zu lesen. Einmal, zweimal, dreimal, bis Sie das Gefühl haben, das Ganze habe ich in seinem Bogen erfasst. Dann gehen Sie wieder zurück einen Schritt und fangen an, Satz, halbes Satz, Begriff für Begriff durchzugehen und innerlich wiederzukauen. Ich habe das Privileg, dass ich jetzt auch Altgriechisch gelernt habe und der Text im Original ist nochmal eine andere Ebene, weil ich ja das nicht so gut kann wie Deutsch. Ich kann also nicht so locker über Begriffe weggehen, locker irgendwas weglesen. Alles ist von Silbe zu erobern und im Herzen wieder zu kauen, damit es nahrhaft wird sozusagen. Das ist das Bild des Wiederkäuers, der die Nahrung aus der Substanz erst zieht, wenn er länger darauf herumkaut. Irgendwann werden Sie feststellen, dass ein Wort, ein Bild, eine Szene in Ihnen widerhallt. Dann bleiben Sie dabei. Das ist mein geliebter Sohn. Nur Sie alleine, ein hoher Berg, völlig egal was, das ist das, was jetzt in Ihrem Herzen dran ist, so banal es sein mag, geben Sie dem Raum. Sie werden aber auch feststellen, dass in Ihrem Kopf das Kopfkino der Gedanken nicht aufhört. Das wird es nie. Da muss ich Sie enttäuschen. Egal, wie weit Sie kommen und wie hoch Sie auf der Leiter des katholischen Guru emporklimmen, es wird nie Ruhe sein in Ihrem Kopf, weil Sie nämlich so sind als Menschen. Die Kunst des Beters besteht darin, nicht blockieren zu wollen, diesen Strom nicht unterbrechen zu wollen, wegzuschieben, zu verdrängen, sondern in großer Gelassenheit durchziehen zu lassen. Was Ihnen an Gefühlen hochkommt, Ärger auf Ihre Frau, Ärger auf einen Kollegen, auf den Chef, vielleicht kommt eine Kindheitsszene oder irgendwas, was Sie im Film geguckt haben, natürlich die letzten politischen Nachrichten und das Corona-Management der Bundesregierung, ganz klar. Das gehört zu jedem Gebet dazu. Lassen Sie es einfach durchziehen. Ärgern Sie sich nicht drüber. Das ist auf dem Berg immer so, für jeden, egal wie vollkommen er ist. Vergessen Sie nicht, um was es wirklich geht. Es geht um den Blick auf ihn, um den Blick auf Jesus Christus. Die Jünger kannten ihn seit Jahren und plötzlich erscheint er vor ihren Augen anders, weil der Schleier der Menschheit sich teilt und sie sehen hinein in die Herrlichkeit seiner Gottheit. Ganz wichtig haben die Väter schon früh erkannt, Gott ändert sich nicht. Jesus ist immer schon so gewesen. Jesus war immer schon wahrer Mensch und wahrer Gott. Seine Herrlichkeit war immer schon da. Aber die Jünger haben sich verändert, weil sie zum ersten Mal in der Lage waren, das zu erkennen. Wenn sich was verändert im Gebet, dann ich, nicht der Herr. Der Text hat gesprochen zu mir. Gehen wir einen Schritt weiter. Ignatius von Loyola empfiehlt in seiner Methode der Schriftbetrachtung, den Text weiter auszuschmücken, vielleicht schon zu Beginn. Wir sind ja alle Kinder eines Medienzeitalters gewohnt, Filme zu schauen, Bücher zu lesen, Hörspiele, was auch immer. Die Texte der Bibel sind sehr, sehr komprimiert, weil ja wenig Raum da war und man nicht eine Geschichte auf Romanlänge aufbauen konnte. Dafür haben sie ihre Fantasie, die auch vom Heiligen Geist geleitet ist. Das heißt, wenn Sie mit Jesus den Berg hochsteigen, überlegen Sie, an welcher Tageszeit ist das? Morgens, mittags, abends? In welcher Jahreszeit ist es? Frühjahr, Hochsommer, Winter? Wie geht's mir dabei? Ist der Anstieg leicht zu bewältigen? Strengt er mich an? Überfordert er mich? Wie fühle ich mich dann oben? Froh, dort zu sein? Völlig fertig mit der Welt? Mit einem Bärenhunger und Bärendurst oder ist alles ganz easy? Genießen Sie den Wind, der Ihnen entgegen weht ins Gesicht oder fröstelt es Sie? Können Sie noch was hören vor Rauschen des Windes und duftet es nach Blumen oder nur nach dem Schweiß der Männer? Das scheint alles unwichtig zu sein, aber für Ignatius von Loyola ist es zentral, damit Sie eine plastische, eine lebendige Szene bekommen, in der Sie dann überlegen müssen, wo ist jetzt mein Platz? Bin ich Petrus Bin ich Jakobus? Bin ich gar Jesus? Oder stehe ich als Beobachter so ein bisschen nebendran? Sie werden feststellen, wenn Sie diese Stellen ausfüllen, die für Sie in Ihrer Fantasie wichtig sind, wird die Szene lebendig. Sie haben sie gebaut. Ein nächster Schritt. Das ist nicht immer so einfach. Das wird Sie nicht wundern, ansonsten wären Sie alle Meister des geistlichen Lebens und der Schriftbetrachtung. Die Schriftbetrachtung im katholisch-christlichen ist eine Form stillen meditativen Gebets. Und egal, in welche Religion oder in welche esoterische Strömung Sie gucken, zum stillen Gebet gehört Körperhaltung und Atmung dazu. Sie werden sich also zwangsläufig mit dem Thema beschäftigen müssen. Wie sitze ich? Auf einem Stuhl, auf einer Kniebank, auf einem kleinen Meditationskissen? In welcher Position kann ich angenehm eine halbe Stunde oder länger halten? Was ist mit meiner Atmung? Geht sie tief genug? Kann ich sie gut fließen lassen? Unterstützt sie meine Gedanken oder behindert sie mich? Es ist keine Schande, die ersten Jahre auch mit der Atmung und der Körperhaltung zu verbringen. Das gehört dazu. Nichts anderes haben die Wüstenväter im 3. Jahrhundert gemacht, deren zentrale Übung es war, still in ihrem Kellion zu sitzen. Und sie sind dann auch Wüstenmütter und Wüstenväter. Wenn ein Text spröde bleibt und gar nichts zu sprechen beginnt, gibt es tausenderlei Methoden, wie man ihn zu Leben bringen kann. Für mich, um aus meinem Schatzkästchen zu erzählen, ist das Klugscheißergehen sehr wichtig. Ich versuche, eine Stelle anderen zu erklären, zum Beispiel als Prediger einer Gemeinde oder als Lehrer oder Elternteil einem kleinen Kind. Und wenn ich anfange, es zu erklären, wird plötzlich ganz vieles logisch und ergibt sich und ergänzt sich und die Stelle beginnt zu sprudeln. Andere lieben die Rolle eines Detektivs, der im Text sucht, ja, was fehlt denn da, das ist doch unschlüssig oder unlogisch. Und wenn sie dann den lieben Gott nicht verurteilen, sondern sich positive Lösungen dieser Spannungen und Fragen suchen, auch dann wird der Text für sie fruchtbar werden. Ein letzter Tipp kommt von unserem Bischof. Am letzten Samstag, Sonntag gab es ja sein Hirtenwort zum ersten Fastensonntag. Wenn Sie es genauso überlesen haben wie ich, dann sind wir gleich. Er hat Tipps zur Schriftbetrachtung gegeben. Er nannte das, geh in die Schule Josefs. Wichtig war unserem Herrn Bischof, dass ich begreifen muss, dass ich die Welt mit meiner Brille beobachte. Ich habe Meinungen, ich habe Vorerwartungen. Und ich suche immer nur das, was meine Meinung bestätigt. Nimm Abstand davon. Lass dich bereichern durch Sichtweisen und Meinungen, die nicht die deinen sind. Versuch, wie es der heilige Thomas von Aquin auch tut, dich in andere Positionen einzufühlen und sie argumentativ stark zu machen. Ich kann sagen, es ist völliger Blödsinn, dass Jesus da plötzlich weiß auf dem Berg herumsteht. Das ist nämlich meine Meinung, dass das nicht möglich ist. Oder ich kann versuchen, die Position zu wechseln und zu erklären, warum das gut und richtig ist, dass Jesus im verklärten, gleißenden Licht dasteht. Sie werden feststellen, Sie finden auch Argumente für eine Position, die nicht Ihrer Meinung entspricht. Und so öffnet sich ihr Horizont und eine Szene beginnt zu leben. Kommen wir zum letzten Punkt, zum Ausklang der ganzen Szene. Jesus hat sie nach oben getragen auf den Berg. Sie haben das Plateau genossen, die neue Aussicht, die neue Perspektive, den neuen Blick auf die Herrlichkeit Gottes. Und jetzt geht es wieder runter in den Alltag. Jesus hat sie hochgetragen. Runtergehen müssen sie selbst, weil Jesus es ihnen zutraut, dass sie das können. Sie können die Erfahrung, die sie gemacht haben in dieser intimen Zeit mit Gott, selbst in ihren Alltag integrieren. Versuchen Sie es. Natürlich muss ich die Sitzposition erstmal lösen, vielleicht mit einem Ehre sei dem Vater mich verbeugen. Ein kurzes Dankgebet, Jesus, danke für die Zeit der Stille, der Intimität mit dir. Und dann geht es darum zu beobachten, was hat sich jetzt eigentlich in mir verändert. Hinter dieser Frage gibt es ein paar Kleinigkeiten aus dem Evangelium, die weiterhelfen. Das eine ist, dass Petrus auf dem Gipfel plötzlich anfängt rumzuplappern und drei Hütten bauen will. Das ist sehr männlich. Wenn ein Mann nicht weiß, wie er mit einer Situation umgehen soll, will er immer sofort was machen. Das ist ungefähr genauso sinnvoll, wie wenn ein Mann gerade mit seiner Frau auf der Gebärstation ist und weil er bei den Wehen nicht helfen kann, sagt er, Schatz, übrigens, morgen streiche ich das Bad grün. Das hilft total in so einer Geburtssituation. Männer wollen was tun. Es hilft aber nicht unbedingt. Oder Menschen fangen an, irgendwas zu plappern, weil sie die Situation nicht aushalten. Auch das hilft nicht weiter. Machen Sie es wie der heilige Josef, machen Sie es wie die Gottesmutter Maria und versuchen Sie das, was Sie überfordert, was Sie nicht fassen können, was Sie nicht verstehen, einfach in Stille in Ihrem Herzen zu tragen und sagen, lieber Gott, wenn es soweit ist, wirst du mir schon weiterhelfen. Da kann ich dir vertrauen. Und ein weiterer männlicher Fehler steckt in dem Text. Der Versuch, sich in einem Detail festzubeißen, um das es gerade überhaupt nicht geht. Die Jünger waren oben und haben Gott gesehen. Jesus Christus ist Gott. Das sollte sie ganz ausfüllen und ihr Denken beschäftigen. Und was beschäftigt sie? Die kleine theologische Frage, was heißt denn nun das von den Toten auferstehen? Wir neigen gerne dazu, uns in irgendeinem bedeutungslosen Detail zu verfressen, während die große Frage und die Begegnung noch gar nicht ausgekostet ist. Deswegen sagt Jesus, seid still, erzählt nichts davon bis zur Auferstehung. Also ich denke mal, die nächsten Monate versucht es einfach mal in eurem Herzen auszuschöpfen, was da war. Sie haben jeden Tag die Chance, mit Jesus auf den Berg zu gehen, sich dem Wort auszusetzen, das er ist, das Wort vor ihren Augen sich verwandeln, sehen zu lassen, damit ihr Herz sich verwandelt. Christentum geht nicht um eine Idee, nicht um eine Ethik, nicht um eine gesellschaftliche Theorie des Zusammenlebens, nicht um Ämterfragen oder sonst was. Christentum geht um eine Person, Jesus Christus, mit der ich in alle Ewigkeit zusammen sein will. Und die Schriftbetrachtung ist bereits eine halbe Stunde Himmel. Da können Sie testen, ob Sie Lust auf den Himmel haben oder nicht. Amen.